Guten Abend und herzlich willkommen zur SWR-Bestenliste des Monats November hier im Gutenberg-Museum in Mainz. Die Bestenliste lässt sich am besten in Kurzform charakterisieren, wenn wir sagen 30 Kritikerinnen und Kritiker, 10 Bücher, eine Liste. Und aus der 30-köpfigen Jury begrüße ich heute Abend meine Gäste Sandra Kegel, Kirsten Vogt und Hubert Spiegel. Sandra Kegel ist ein neues Jurymitglied. Sie arbeitet als Redakteurin in der Literaturredaktion und in der Redaktion Literarisches Leben. Und ich freue mich, dass sie heute Abend hier ist, das erste Mal überhaupt. Herzlich willkommen, Sandra Kegel.
Nochmal. Vielen Dank, ich freue mich auch.
Frau Kegel, wenn ich Sie schon hier habe und Sie als jetzt ein neues Mitglied sind, was bedeutet denn für Sie die SWR-Bestenliste?
Oh, ja, die SWR-Bestenliste ist natürlich eine ganz besondere Einrichtung, weil sie aus Kritikersicht Bücher prämiert. Wir haben ja die Bestsellerlisten, die allein auf die Verkaufszahlen schauen, das ist auch ein Indikator. Aber hier gibt es 30 Kritikerinnen und Kritiker aus ganz Deutschland, aus Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Hörfunk. Und die geben ein ganz anderes Bild ab. Und ich habe viele Jahre die Bestenliste mir immer angeschaut und eben da auch durchaus Entdeckungen gemacht, weil es diese Hebelfunktion hat. Und deswegen ist das eine ganz schützenswerte Einrichtung.
Wir sprechen ja heute Abend über 4 Bücher intensiver und aus diesen Büchern, weil wir darüber intensiver sprechen, brauchen wir auch Ausschnitte. Und diese Ausschnitte liest Sebastian Miro uns heute Abend. Auch ihm herzlich willkommen. Aber auch die anderen 6, über die wir nicht sprechen, die werden in keiner Weise untergehen, nur das geht blitzartig. Wir beginnen mit einer Live-Show, nämlich mit die Live-Butterfly-Show, die der Dichter, Lyriker Jan Wagner geschrieben hat. Es sind etwas über 50 Gedichte, die hat er in 5 Abteilungen geschrieben. Und Jan Wagner wurde letztes Jahr mit dem Georg-Brüchner-Preis, der wichtigste deutsche Literaturpreis, ausgezeichnet. Er wurde 1971 in Hamburg geboren, jetzt lebt er in Berlin. Und weil wir ja nicht die ganze Live-Show machen können. Wenn wir jetzt 53 Gedichte vorlesen, dann ist mehr als eine Stunde rum. Und wir haben ja über 10 Bücher zu reden, über 4 intensiver, über die anderen blitzartig. Deswegen haben wir eine Auswahl getroffen. Und Sebastian Miro wird uns jetzt 4 Gedichte aus die Live-Butterfly-Show vorlesen.
Muff. Als er dir beim Wühlen im Schrank oder im Wörterbuch entgegenfällt, denkst du an Höhlenbär und Riesenhirsch, an den Geruch von Mottenpulver, Milben, längst Ausgestorbenes in Dioramen? Muff! Seine eine pelzige Silbe mit dem Gewicht von russischen Romanen, wo die Prinzessin irgendetwas sagt, was dir entgeht, ihre Kohlweißlingshände im warmen Fell versteckt, während der Schlitten über Ländereien, durch die schneebedeckte Tundra und Taiga gleitet, seine Schellen, ihr fröhliches Tanderadei in der Nacht verklingt und du allein zurückbleibst, nur mit Werst um Werst von Dunkel, diesen rauen Winden und dem Permafrost tief unten, wo die schweren Mammuts ruhen. Ein Onkel schwebt an seinen Hosenträgern herein wie ein prächtiger Fesselballon, sagt, einmal nachts sei er fast im Schlaf verblutet, in sich selbst hinein, nach jenem schlecht gezogenen Backenzahn. Ein chemischer Onkel. Kaum berührt das braune Glas der Bierflasche seine Lippen, beginnt er zu glimmen wie eine Leuchtgaskugel, klemmt sich einen Übeltäter unter jeden Arm und stopft dabei eine Pfeife, perfekt geformt für all die Geschichten. Doch lässt selbst am Meer sein Hemd an, sagt, sobald er nackt an einem Strand herumliegt, eilen ein paar beflissene Menschen herbei, um ihn zurück ins tiefe Wasser zu zerren. Hat bereits 2 Lieben an den Tod verloren, aber steht noch immer. Man ahnt nur, wie ein Dünnerer in ihm wankt. Er schlägt sich mit der flachen Hand auf den Bauch, damit es gluckert, sagt, seine ideale Größe sei 3,60 Meter und das stimmt. Die Vögel immerhin Äquilibristen. Eine Formation von Pelikanen, der schwirrende Saphir des Kolibris, ein Specht, die grüne Jagd aus Amazonen. Die aufgereihten Möwen kontrollieren den Sonnenuntergang bei Malibu. Ein Knacken, all das Zwitschern, Pfeifen, Trällern und überm Eukalyptus noch die Schwalbe, bevor die Winterstürme auf Kanälen und Abflussrohren spiegeln. Aufgebockt das Brett des Surfers, frisch lackiert und irgendwo dort draußen in der Ferne ein Konvent von Buckelwalen in ihrer eigenen Zeit. Ob da ein Land ist, in dem sich leben ließe? Eine Stadt? Es wird zu sehen sein, sobald du landest. Die Live-Butterfly-Show. Da war er plötzlich, ließ sich lautlos nieder am Bistrotisch und schob mir jenen Flyer aus tristestem Papier, aus Hochglanzflieder und Hagebutte zu. Zerbeult der Hut, er selbst wie an Nadeln hängend, mit fauligem Atem, einer transparenten Haut. Ging es um Flugkunststücke, Looping, Wolte von Atlasspinner, Kardinal und Hektorbläuling, walzernde Apollofalter, den Flügelschlag, den Wirbelsturm, die halbstündliche Fütterung mit Nektar? Ging es um tiefste Weisheiten vom Wurm, der seinen Himmel in sich trägt, vom Schmetterling, der den Lehm noch spürt, den Rhododendron-Schatten, bis man dumpf ist vom Geflatter, behängt von lauter Faltern wie die Brust eines Vier-Sterne-Generals. Doch alle Orden für Milde, Waffenstillstand, Friedensschluss. Vergib mir, Trenchcoat-Flügler, Trauermantel, dass ich nicht offen war für deine dürstenden Seelchen, nicht bereit fürs Mandala aus Pfauenaugen, dass ich aufging in der Schar von eilenden, geblendeten Touristen, undankbare Blüte, die ich war.
Dankeschön, Sebastian Mehr. Danke. Sandra Kegel, mich faszinieren an Jan Wagners Gedichten eigentlich, wie er es schafft, vom Anfang bis zum Ende einen Bogen zu schlagen. Und es hat ein ganz überraschendes Ende. Es ist fast wie eine Kurzgeschichte.
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass seine Gedichte auf der ersten Ebene, wie Sie es eben schon angesprochen haben, zugänglich sind. Ja, also es ist eine Verführung eigentlich des Lesers, diese Gedichte zu lesen. Und gleichzeitig sind sie aber so kunstvoll gearbeitet. Und Jan Wagner steht eben fest in der lyrischen Tradition. Er beherrscht den Kanon, er kann alle Formen, er bedient sich der Formen. Also er ist traditionsbewusst und gleichzeitig unheimlich beschreibungsgenau. Und das macht diese Lyrik so interessant und so aufregend, dass er einen vermeintlich banalen Gegenstand nimmt, wie einen Muff zum Beispiel oder eine Glasplatte oder eine Lederhose und die eben mit der Betrachtung des Ichs füllt und das öffnet ins Historische, ins Geografische, ins Mythische. Diese Glasplatte, die plötzlich in den Mythos des Narzissus zum Beispiel mündet.
Robert Spiegel, es ist aber auch natürlich jede Menge Humor in den Gedichten und ich glaube, das macht es zusätzlich auf den ersten Höreindruck einfach, diese Gedichte zu mögen, oder?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, Humor spielt schon eine große Rolle. Die überraschende Pointe spielt auch eine große Rolle. Und ich glaube, dass er beides braucht. Er braucht es, weil er, wie Sandra Kegel schon gesagt hat, also einerseits ja sehr viel mit dem mitunter sehr strengen Formenspiel des lyrischen Kanons arbeitet, also mit dem Sonett. Und das kann manchmal wirklich Arbeit sein. Das sieht man auch, dass es bei einem Virtuosen wie Jan Wagner Arbeit sein kann, zum Beispiel, wenn er ein Wort trennen muss, das macht er sehr gerne, weil er die Silbenzahl beibehalten muss im Sonett. Und dann endet, wir haben jetzt, glaube ich, gerade kein Beispiel gehört, also das ist der Zeilensprung, den gibt es in verschiedenen Formen. Die extremste Form ist, dass der Dichter das Wort am Zeilenende trennt und die zweite Hälfte oder das Ende des Wortes bildet den Beginn der nächsten Zeile. Warum macht er das? Er macht es, weil das Sonett eine bestimmte Silbenzahl verlangt, auch eine bestimmte Zeilenzahl natürlich. Da gibt es Regeln und an die hält er sich. Das ist eine strenge Angelegenheit und um diese Strenge aufzulockern und glaube ich auch einfach, weil es seinem Temperament, seinem Naturell entspricht, hat er immer wieder ja sehr humorvolle kleine Wendungen und Pointen, auf die wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen. Denn die Pointe spielt, glaube ich, eine große Rolle dafür, dass wir das oft als eine Mini-Erzählung wahrnehmen.
Ja, wenn man ihn die Gedichte lesen sieht, diese Freude, die er hat an seinen eigenen Gedichten, also nicht im narzisstischen Sinne, sondern einfach immer wieder, wenn er sie liest und wenn man auf Lesereise ist, muss man sie häufig lesen. Er hat immer wieder Spaß dran und man merkt, es wird ihm selber nicht langweilig. Das ist eigentlich toll. Kirsten Vogt, wenn man daran denkt, welche Themen er aufgreift, wie viele Orte er besucht, auch in der Live Butterfly Show. Diese Gedichte sind eigentlich sehr welthaltig. Es sind Reiseskizzen, er besucht den Garten, er besucht die Küche, die Erinnerung an die Kindheit, die Natur. Es bleibt eigentlich nichts von der Welt nicht beobachtet, oder?
Es bleibt nichts unbedichtet. Ja, ja, ich glaube auch, dass das eins der Geheimnisse ist. Außer diesem Lächeln, was hinter den Gedichten immer ist. Es ist so ein verschmitztes, jungenhaftes Lächeln, wie man es ihm ja auch ansieht, wenn er liest. Wobei ich in Parenthese sagen muss, dass Herr Miro jetzt diese Gedichte eben so wunderbar gelesen hat. Es hat mir nämlich mindestens so gut gefallen wie Jan Wagner selber. Wagner selber liest es ja sehr sprachverliebt, fast schon manchmal singend. Und ich fand jetzt in dieser Lesung kam es wunderbar, kamen die Bilder, die Ketten der Bilder kamen so sehr, sehr plastisch, noch viel plastischer, finde ich, heraus, als wenn man die Sprache so sehr beim Lesen betont, die natürlich das alles schafft, in der das alles gefasst ist. Aber ich glaube, dass ein Geheimnis des Erfolgs dieser Gedichte ist, dass sie eine reiche Welt zeigen, eine bunte Welt, eine funkelnde Welt. Schon wenn man diesen wunderbaren Einband jetzt von dieser Butterfly-Show sich anguckt, dann kann man diese Buntheit, dieses Luzide, dieses Funkelnde, diesen Reichtum sehen. Und es ist genau, wie Sie sagen, Herr Ebkes, es werden Tiere zu Gegenständen oder zu Objekten des Dichtens. Es werden Gegenstände wie der Muff herangezogen. Es werden sehr, sehr schöne Charaktere eigentlich skizziert in den Gedichten. Und all dieses zusammen macht ein Schriftsteller, der immer souverän ist, dem die Sprache fast nie versagt oder zerbricht, ja, und der damit natürlich immer wieder brilliert, ja, das hat man ihm auch vorgeworfen natürlich. Aber ich denke, das macht ihn wahnsinnig attraktiv.
Wenn es nicht so ein Wahnsinns-Karlauer wäre, würde ich ja sagen, die unerhörte Leichtigkeit des Dichtens oder die unerhörte Leichtigkeit des Gedichts, oder?
Ja, aber Herr Spiegel hat es ja richtig gesagt, dass das schwere Arbeit ist. Also dieses Vermögen, zu einer solchen Souveränität zu kommen, das stellt sich nur durch Transpiration, wie Einstein gesagt hat, nicht nur Inspiration ein. Also da wird wirklich dran gewerkelt und gewirkt und mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass er der Rilke-Typ ist, dem dann in Duino alles einfach zufällt und diktiert bekommt. Das wird schon erarbeitet.
Ich glaube, kompliziert sein kann jeder. Einfach sein ist die große Herausforderung und gleichzeitig sind diese Gedichte natürlich nicht einfach. Ja. Aber diese Leichtigkeit und auch diese Frische, von der Frau Vogt gesprochen hat, ich finde, gerade dieser Band ist auch eine Lyrik, die sich wirklich an ein junges Publikum auch richten kann. Wenn wir wissen, dass von dem Buchmarkt nur 4% überhaupt Lyrik ausmacht. Ja. Also wie wenig Lyrik eigentlich gelesen wird, wie wenig Lyrik noch eine Rolle spielt. Und das war in vergangenen Zeiten durchaus anders. Dann hat Jan Wagner wirklich die Möglichkeit, mit so einem Lyrikband wie diesem tatsächlich auch ein junges Publikum zu begeistern.
Ich glaube, wir können nicht drüber streiten. Wir sind uns alle einig, das ist ein schöner Gedichtband. Den kann man auch zu Weihnachten schenken und auch zu Ostern oder auch sonst, oder?
Wir sollten aber vielleicht auch nicht ganz unerwähnt lassen, dass der Jan Wagner die Lyrikszene schon spaltet. Ja. Was natürlich auch eine Bereicherung ist auf eine gewisse Weise. Dafür, dass er diese Bereicherung leistet, muss er einen gewissen Preis zahlen. Der Preis besteht darin, dass er von Kollegen, Jüngeren, also vielen Lyrikern, aber natürlich auch von Leuten, die sich für Lyrik interessieren, ich will nicht sagen angegriffen wird, aber da ist er nicht unumstritten. Und das liegt daran, dass ihm vorgeworfen wird, er ist zu eingängig, er ist auch ein bisschen zu traditionell. Also es gibt natürlich schon viele Lyriker, die sagen, nein, Sonette wollen wir nicht mehr, das muss auch nicht sein, das ist nun wirklich vorbei. Er sieht das anders und auch das ist aber, glaube ich, eine Funktion, die er natürlich auch ausüben kann, weil er so erfolgreich ist. Büchnerpreis, der Preis der Leipziger Buchmesse, den hat er bekommen 2 Jahre vorher, 2015. Also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, viele andere Preise. Und weil er so wahrgenommen wird, ist er natürlich auch der Richtige. Bisschen wie damals Mitte der 90er Jahre der junge Durst Grünbein, als der den Büchnerpreis bekommen hat, um das Gespräch über Lyrik nochmal anzufachen. Und nur vielleicht noch ein Wort zum Humor, weil wenn das gerade noch eingefallen ist. Und wir haben gesagt vorhin, ganz am Anfang schon, hat Sandra Kegel das gesagt, dass er immer wieder auf den Kanon zurückgreift. Natürlich wissen wir alle, ein Gedicht über die Rose ist jetzt nicht sonderlich originell. Da gibt's mehrere von. Aber über den Rettich oder über den Girsch hat er geschrieben. Über das Parkhaus, den Weißkohl. Ja. Also auch da zeigt sich zum einen der Humor und zum anderen aber auch das Selbstbewusstsein. Denn das muss man erstmal schaffen, ein Gedicht über den Rettich zu schreiben, das nicht nur witzig ist. Mhm. Robert Gernhardt hat mal gesagt, voller Selbstbewusstsein, das war die Frankfurter Poetikvorlesung, die stand unter der Frage, was das Gedicht alles kann, Fragezeichen. Die Antwort war natürlich am Ende, es kann alles. Es kann alles, was der Dichter kann. Und ich glaube, das würde Jan Wagner unterschreiben.
Ja, unterschreiben wir auch.
Ja.
Unterschreiben wir auch. Das ist das erste Buch auf Platz 8 der Bestenliste, denn wir haben auf Platz 8 3 Bücher. Das Ergebnis ist, dass wir dreimal auf Platz 8 ein Buch haben mit gleicher Punktzahl. Wir haben auf Platz 6 zweimal ein Buch mit gleicher Punktzahl und wir haben auf Platz 2 zweimal ein Buch mit gleicher Punktzahl. Deswegen fehlen natürlich der Platz 10 und der Platz 9. Deswegen fehlt der Platz 3. Deswegen fehlt der Platz 7. Also nicht meinen, wir unterschlagen in irgendwas, es geht einfach nicht anders. Nee, 30 Kritiker, 10 Bücher, eine Liste. Mehr geht nicht. Gut. Also, das war das erste Buch auf Platz 8. Das zweite Buch auf Platz 8 ist der 1008 Seiten dicke Roman Schattenfroh, ein Requiem von Michael Lenz. Und darüber weiß Hubert Spiegel Bescheid.
Naja, Bescheid ist vielleicht ein wenig zu viel versprochen bei einem so umfangreichen und auch so facettenreichen Werk. Also nach Muttersterben von 2001, dem Roman, mit dem Michael Lenz bekannt geworden ist und dem es tatsächlich um die Mutter ging, jetzt ein Vaterbuch, Schattenfroh. Es ist aber auch ein Vaterabrechnungsbuch. Es ist ein Opus Magnum auf, wir haben es gehört, 1008 Seiten. Und es geht um den Tod, es geht um Kriege, moderne Kriege, aber auch um den 30-jährigen Krieg. Es geht um Katholizismus, es geht um seine Dürener Heimat und es geht um vieles, vieles andere mehr. Es ist eine Herausforderung, glaube ich, wirklich für jeden Leser.
Das stimmt. Das stimmt. Also, auch auf Platz 8, zweite Buch, Schattenfroh, ein Requiem, erschienen im S. Fischer Verlag. So, und dann das dritte Buch auf dem 8. Platz, der SWR Bestenliste im November, mit gleicher Punktzahl. Das ist Heimkehr von Thomas Hürlimann, Kirsten Vogt.
Ja, Heimkehr von Thomas Hürlimann beginnt mit einem Satz, den ich einfach mal vorlesen will. Hoch oben ein Punkt, ein Blinken, ein Zwinkern, ein Stern. Ein Satellit oder ein Flugzeug. Der Wagen liegt auf der Fahrerseite. Ein Vorderrad dreht sich noch, ein paar Schneeflocken zu einer dünnen Flamme aufwirbelnd. Wenn Sie diesen Anfang hören, wissen Sie sofort, worum es in dem Roman geht. Um eine Nahtoderfahrung oder vielleicht sogar ein Sterben, das ist nicht ganz klar. Es beginnt eben mit einem Autounfall. Und nun ist die Frage, der Verunfallte fühlt sich plötzlich nach Sizilien versetzt, obwohl er irgendwo in der Schweiz wahrscheinlich verunfallt ist. Und nun ist die Frage, kehrt er heim zum Vater und seiner merkwürdigen Plastikgummifabrik oder kehrt er ins Leben zurück? Und diese Frage wird in einer Art Roadmovie und Mischung aus Liebesgeschichten und diversen Episoden erzählt auf eine ziemlich abenteuerliche, schelmenromanartige und rasante und nicht immer ganz klärbare Art. Aber sehr beflügelnd ist die Lektüre.
Genau. Thomas Hürlimann, Heimkehr, im S. Fischer Verlag erschien das dritte Buch auf Platz 8. Wie gesagt, Platz 7 gibt es nur, wenn wir nicht, haben wir nicht. Dafür haben wir aber zweimal Platz 6. Und jetzt sagt uns Hubert Spiegel, wie ein Deutscher, der mindestens ein Schriftsteller ist, mindestens ein Historiker ist, mindestens ein Filmemacher, mindestens ein Jurist, und mindestens ein Philosoph, nämlich Alexander Kluge, gemeinsam mit Ben Lerner, einer der angesagten US-amerikanischen Lyriker, Schnee über Venedig betrachten oder auch nicht.
Ja, wir haben jetzt schon vieles über Alexander Kluge gehört, vielen Dank. Was wir nicht gehört haben, ist sein Alter. Er ist Jahrgang 32, also ein nicht mehr ganz junger Mann im Gegensatz zu Ben Lerner. Der ist nämlich Jahrgang 1980, ein amerikanischer Autor. Und dass diese beiden sich zusammengefunden haben für ein Buch, ist schon mal eine interessante Sache. Was sie machen, ist nicht leicht zu beschreiben. Wie oft bei Alexander Kluge, ein Mann, der gerne die Formen wechselt, auch die Genres wechselt. Und das tut er hier mit Ben Lerner auch. Es gibt erzählende Passagen in diesem Buch. Es gibt dialogische Passagen. Es gibt Gedichte. Und es gibt Fotografien von Gerhard Richter. 21 sind es. Alle im Jahr 1971 aufgenommen. In Venedig. Also man kann es vielleicht ganz kurz sagen, ein Gesamtkunstwerk.
Stimmt. Also Platz 6, Alexander Kluge und Ben Lerner, Schnee über Venedig. Übersetzung haben gemacht Steffen Popp, Monika Rink und Thomas Kombrink. Erschienen im Spector Books Verlag auf Deutsch. Gibt's auch auf Englisch. So, und das zweite Buch auf Platz 6, Sandra Kegel. Das heißt Erinnerung eines Mädchens und ist von Annie Ernaux. Ist es eine traurige Erinnerung?
Oh ja, es ist eine traumatische Erinnerung. Annie Ernaux wurde erst vor ein paar Jahren in Deutschland entdeckt eigentlich. Sie hat ein großes Werk in Frankreich, wird dort gefeiert. Und Erinnerungen eines Mädchens, die jetzt eben vorliegen, sind, na, ich würde es beschreiben als eine Art literarische Tiefenbohrung in die Geschichte. Eigentlich dieser gesamte Erzählreigen, der jetzt auch eben nach und nach auf Deutsch erscheint. Dieser Band ist eben Teil eines, so kann man es erklären, fortlaufenden Erinnerungsprojektes dieser Autorin. Und das Besondere und das Bemerkenswerte daran ist, dass sie eben, obwohl sie von sich erzählt, von sich absieht, sie will also keine Individualgeschichte erzählen, sondern versuchen, das kollektive Gedächtnis mit Leben zu füllen. Ich halte es für unbedingt empfehlenswert.
Ja. Annie Ernaux, Erinnerung eines Mädchens, in der Übersetzung von Sonja Fink, erschien im Surkamp Verlag. Kommen wir zu Platz 5, Geisterbahn, von Ursula Krechel, die 1947 in Trier geboren wurde, aber sie ist nicht nur Romanautorin, sie ist auch Journalistin, Dramatikerin und Lyrikerin und erhielt 2012 für ihren Roman Landgericht den Deutschen Buchpreis. Kirsten Vogt, Geisterbahn lesen, welche Geister treten auf?
Oh, die Geister der deutschen Geschichte und damit so ziemlich das Schlimmste, was wir so literarisch aufzuarbeiten haben. Aber wie wir wissen, durch Landgericht, wie Sie richtig sagten, 2012 und überhaupt durch das Werk von Ursula Krechel, die, glaube ich, zu unseren ganz großen deutschen Autorinnen gehört, ist diese Aufarbeitung mit literarischen Mitteln also in ihren Händen wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Das ist in Geisterbahn auch wieder der Fall. In Landgericht hat sie diesen Michael Kohlhaas-Typus, der nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, Recht zu bekommen und sich wieder zu etablieren als Richter in Deutschland, geschildert. Und nun nimmt sie sich der Sinti und Roma an, einer dramatischen Familiengeschichte der Familie Dorn. Insgesamt 4 Familien, deutsche Familien, werden beleuchtet, werden angeguckt und es gelingt ihr eben durch Archivrecherche, wie auch in Landgericht schon, da ganz nah an authentische Schicksale heranzukommen, aber auch mit fabelhaften sprachlichen Mitteln, die also wirklich sehr berührend sind, sehr knapp. Und sie hat dazu selber sehr schön gesagt, dass sie nirgends natürlich die Sprache irgendwie benutzt, um Gefühle zu erzeugen, sondern sehr klar und kurz und knapp schreibt, weil die Gefühle stellen sich im Leser ein, wenn er diese Geschichten liest, und das ist da der Fall. Ganz eminent fabelhaftes Buch.
Kurz und knapp, aber es hat, glaube ich, immerhin 600 Seiten. Ne? Also da kann sich viel beim Leser einstellen.
Die einzelnen Sätze sind relativ kurz.
Ja, klar. Also Platz 5, Geisterbahn von Ursula Krechel, erschienen im Jung und Jung Verlag. Richard Powers Roman Die Wurzeln des Lebens wurde auf Platz 4 der SWR-Bestenliste gewählt, Sandra Kegel.
Ja. 1968 hat Alexandra einen Song geschrieben und gesungen, mit dem sie berühmt wurde, Mein Freund der Baum. 50 Jahre später legt Richard Powers seine große Baumbeschwörung vor, eben jener Roman, Die Wurzeln des Lebens, die auf 600 Seiten vor allem eigentlich von der engen Beziehung zwischen Mensch und Natur handeln. Das ist ein, wie ich finde, lesenswertes Plädoyer gegen die Zerstörung der Natur, gegen die Zerstörung der Bäume und des Waldes und ist natürlich der Roman der Stunde, zumindest hierzulande, wenn man an den Hambacher Forst denkt.
Ja, richtig. Richard Powers Roman Die Wurzeln des Lebens aus dem Englischen von Gabriele Kempf-Allier und Manfred Allier erschien im S. Fischer Verlag. So, da wir in diesem Monat eben zwei Bücher auf der SWR Bestenliste haben, auf Platz 2 fällt, wie ich gesagt habe, der Platz 3 weg. Und auf dem Platz 2 stehen der Roman Hysteria von Eckhard Nickel und der dritte und letzte Band über das Leben des Vernon Subutex von Virginie Despentes. Und beginnen wir mal mit Eckhard Nickels Debütroman Hysterica. Wenn Sie gerade gesagt haben, Sandra Kegel, Powers Roman wäre der Roman der Stunde und Alexandra der Baum, mein Freund, dann haben wir jetzt mit dem Roman von Eckhard Nickel was vollkommen anderes, weil die Wurzeln einfach, das ist freundlich, ne? Also es geht um die Zerstörung der Welt. Herr Nickel wurde 1966 geboren und war Mitglied im Pop-Kultur-Vordenker-Quintett Tristesse Royale. Und in diesem Jahr stand er mit Hysteria auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und bevor wir jetzt ausführlicher darüber reden, Sebastian Miro, würden Sie uns Ausschnitte lesen, den Anfang und dann nochmal so ein wunderbare 10 Gebote zum Verschwinden der Menschheit?
Auf dem Markt. Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht. Die kleinen, geflochtenen Holzschalen, die Bergheim auf dem Markt immer hochhob, um zu sehen, ob sich das weiße Vlies am Boden schon von zerfallenden Früchten rötlich verfärbte, waren übervoll mit zu dunklen Beeren. Während der natürliche Prozess ihrer Auflösung sich in der Regel als Schimmel zeigte, der über die zum Platzen mürben Fruchtgefäße hinauswuchs, handelte es sich hier um einen zutiefst beunruhigenden Farbwechsel. Die Farbe, an die sich Bergheim bei Bio-Himbeeren seit vielen Jahren gewöhnt hatte, war ein blasses, bläuliches Rot, das bei Lichteinfall fast durchscheinend wirkte. Diese aber waren anders. Sie leuchteten in schwärzlichem Purpur, was den Früchten etwas entschieden Jenseitiges gab. Das spurenlose Leben. Die ersten Gesetze des spurenlosen Lebens hatte eine Gruppe von Studenten als experimentelle Form ihrer Abschlussarbeit entwickelt. Sie waren anfangs als ironischer Kommentar zu den immer schärferen Auflagen des damaligen Umweltministeriums gedacht gewesen. Dass sich nicht gleich ein Professor fand, um die Arbeit zu betreuen, lag einerseits daran, dass es nicht üblich war, mehrere Examinanten gleichzeitig an einem Werk zusammenarbeiten zu lassen. Andererseits war es das Thema selbst, an das sich niemand wagen wollte, weil es an den Grundpfeilern der neu an die Macht gekommenen Naturpartei rührte, deren hehre politische Ziele es persiflierte. Dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein paar Fanatiker fanden, die von der Sache gehört hatten und tatsächlich begannen, die Leitlinien, zunächst getarnt als sozialpsychologisches Experiment, umzusetzen und sich streng nach ihnen zu richten. Zunächst waren es nur 10 Gesetze gewesen, die ihren Weg aus der Hochschule in die Öffentlichkeit gefunden hatten, angelehnt an die biblischen Gebote. Aber bald wurden es mehr. Die Sprache der Gesetze hatten die Studenten dem empfindlich gekränkten Ton der neuen Naturpartei angepasst. Es klang wie ein Rachefeldzug wild gewordener Bürokraten, die sich als selbsternannte Pflichtverteidiger für eine sprachlose Minderheit der Gesellschaft engagierten. Erstens, die Existenz der Menschen auf der Erde ist ein biologischer Zufall und steht der uneingeschränkten Entfaltung der Natur nur im Weg. Zweitens, nach der Jahrtausende währenden Unterwerfung der Natur durch den Menschen, die fast in ihrer völligen Zerstörung gipfelte, verpflichtet sich die Menschheit, Zug um Zug sämtliche Eingriffe in das natürliche Leben zurückzunehmen und für immer zu beenden. Drittens, das gilt allem voran für die sogenannte Landwirtschaft, die für die Errichtung unverantwortlicher Monokulturen eine globale Vernichtung natürlichen Lebensraums für Tiere und Pflanzen in Kauf genommen hat und das nur, um der nutzlosen Menschheit zu dienen. Viertens, auch der Raubbau an natürlichen Ressourcen wie Öl, Gas, Kohle, Erz und anderen Bodenschätzen die allein der Natur gehören, wird umgehend eingestellt, damit sich die Erdoberfläche von den Wunden der brutalen Eingriffe in ihre verborgenen Reichtümer erholen und ein weltumspannender Heilungsprozess einsetzen kann. Fünftens. Zudem muss der gesamte Überbau der Landschaft durch Häuser, Straßen, Dämme und überhaupt alle der Menschheit dienenden Manipulationen am ursprünglichen Zustand der Vegetation als temporärer Siedlungsbau begriffen werden, dessen Zeit nun abgelaufen ist und daher die unmittelbare Rückgabe an die Natur bei Überführung in den Status quo vor dem Eingriff ansteht. Sechstens. Im nächsten Schritt wird der Mensch, nachdem er sich nicht mehr bei der Natur bedienen darf, den Einfluss und die Auswirkungen, die seine Existenz an sich auf sie hat, nach bestem Wissen und Gewissen reduzieren und in letzter Konsequenz vollends aufheben. Siebtens. Nahrung darf sich der Mensch nur noch aus Resten zusammensuchen, die Pflanzen abgestoßen haben und keine Verbindung mehr zu ihrem Organismus besitzen. Fallobst, von den Knospen gelöste Blüten, Gemüse, das lose auf Feldern liegt, Streugut, lose Blätter. Achtens. Die sogenannte Kultur, die der Mensch im Zuge seiner selbsternannten Kultivierung der Natur übergeordnet hat, wird nur in dem Maße weiterhin aufrechtzuerhalten sein, wie es dem Menschen gelingt, diese den Maßstäben und Gesetzen der ungestört existierenden Natur absolut unterzuordnen. Neuntens. Zonen, in denen sich der Mensch noch aufhalten darf, werden jahreszeitlich bestimmt und nur nomadisch für einen begrenzten Zeitraum für ihn organisiert. Zehntens, alle Regeln gelten ausnahmslos. Der Umstand, dass sich die Natur, für die sich die Aktivisten einsetzten, nicht selbst sprachlich zu Wort melden konnte, erleichterte den Absolutheitsanspruch der Forderungen, die sich stellten.
Dankeschön. Wir haben es gehört, künstliche Himbeeren, um die Natur zu schützen. Die Menschen als Unfall in der Natur, am besten ist der Mensch, löscht sich selbst aus. Kirsten Vogt, erklären Sie uns, welches die popliterarischen Instrumente sind, die Eckhard Nickel benutzt, um uns vor einer Ökodiktatur zu warnen oder vielleicht sogar zu schützen?
Das würde ich lieber nicht tun, um mal ein berühmtes Zitat. Ich bevorzuge, das nicht zu tun.
Ja. Es wird so gehypt als ein wunderbarer, scharfsinniger Roman, elegant und ein irrwitziger Thriller der Popliteratur.
Ich höre daraus, dass ich nicht allein bin mit meinen Vorbehalten gegen das Buch, Herr Eppkes. Nee,
Wir können schon zusammensetzen.
Also kurz gesagt, es ist ein eigentümlicher Roman. Denn wenn ich mir schon diese 10 Gebote anhöre, dann höre ich daraus vieles nicht zu Ende Denkbare. Die Selbstabschaffung des Menschen ist ja da quasi Programm und Gebot. Und natürlich ist es alles eine große Persiflage. Aber es ist wirklich ein eigenartiger Roman. Insofern als natürlich die Idee dieser Ökodiktatur, die sich da offenbar schon ausgebreitet hat über die Erde oder in der Zukunft, so genau weiß man das alles nicht, weil irgendwo bleibt es auch ein Kammerspiel eines offenbar ziemlich verwirrten Hysterikers, eines Herrn Bergheim, der eben diese Himbeeren wahrnimmt. Dieses hat so gewisse Inkonsistenzen und es ist eigentlich auch kein wirklich meiner Meinung nach drohendes Szenario, keine, also mir zumindest nicht sehr wahrscheinlich in nächster Zeit sich verwirklichende Dystopie.
Herr Spiegel, Sie haben die ganze Zeit, als Frau Vogt gerade sprach, so etwas mit den Lippen gezuckt und so ein bisschen ironisch und sagt, na, das werde ich dir schon noch erzählen, was in diesem Roman gut ist, um endlich zu kapieren, warum der Roman elegant ist und scharfsinnig ist und ein irrwitziger Thriller.
Naja, jetzt interpretieren Sie was in die unkontrollierten Bewegungen meiner Lippen hinein. Ich fürchte, das kann ich gar nicht einlösen, diesen Anspruch. Aber ich will es zumindest ein bisschen versuchen. Frau Vogt hat gesagt, es ist ein eigentümliches Buch. Das ist es allerdings, ja. Und es ist sehr konstruiert. Und ich glaube, auf der Spur kommt man ein bisschen weiter. Und das sind ja schon mal große Fragen. Also, was heißt eigentümlich? Ich mag Bücher, bei denen ich mich fragen muss, womit habe ich es eigentlich zu tun? Also was ist das für eine Geschichte? Was will der Autor? Was ist das für ein Genre? Das sind so die Fragen, die ich mir während der Lektüre stelle. Die stelle ich mir auch gerne. Nur hätte ich dann auch gerne irgendwann mal Antworten. Ich fand die Lektüre dieses Buches, also mindestens bis zur Hälfte, sehr interessant und anregend. weil ich diesen satirischen Ansatz gut fand. Ich fand diese Dystopie gut. Ich fand das auch überzeugend.
Frau Kegel, wie lesen Sie das
denn? Ja, ich finde es interessant, dass Frau Vogt eben gesagt hat, das ist eine Realität, die hier beschrieben wird in dieser Zukunftsvision, die wahrscheinlich nicht so bald uns erreichen wird. Ich würde sagen, das ist tatsächlich der Roman zum Anthropozän. Also es ist dieser Gedanke der Fruktarier letztlich. Die Fruktarier, Sie wissen, können nur Obst essen, was von der Erde fällt und so. Also die Idee, dass der Mensch selbst die Spuren, die er auf unserem schönen Planeten hinterlassen hat, wieder zurücknimmt, ist sozusagen die radikalste Umsetzung dieses Fruktarier-Gedankens. Und da kann man natürlich jetzt mit Dürrenmatt sagen, eine Geschichte ist dann erst zu Ende, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Das macht Eckhart Nickel hier. Auf Ihre Frage, was das mit Popliteratur zu tun hat, würde ich sagen, sehr viel. Also man erkennt hier natürlich, wo Eckhart Nickel herkommt. Das ist ein klassischer Warenhaus-Text. Ja, das Warenhaus ist hier der Öko-Biomarkt. Nicht zufällig heißt der Held, den ich gar nicht so verwirrt finde übrigens, Bergheim, ja, erinnert an Berghain, ein berühmter Club in Berlin. Ich würde ihn eher beschreiben als einen Connoisseur, als einen hochideologisierten Mann, der über diesen Biomarkt geht und eben feststellt, da stimmt etwas nicht. Und es ist, wie ich finde, einer der witzigsten Texte über eine Dystopie. Also ich habe auch bei der zweiten Hälfte, Herr Spiegel, noch viel gelacht und viel drüber nachgedacht, was er uns da erzählt. Also was ein Text, der unheimlich anschlussfähig ist, der ganz viele Themen aufwirft, die uns heute beschäftigen und eben die Gedanken jeweils an ihr radikales Ende führen. Deswegen geht dieser Text vom Biomarkt eben direkt ins Labor. Mhm. Ja, also das ist ja der Grundgedanke dieses Romans, dass die höchste Natürlichkeit nur über die größtmögliche Künstlichkeit erzeugt werden kann.
Genau. Was mich gewundert hat, war, dass mich dieser Roman überhaupt nicht emotional gepackt hat.
Ja, und dafür auch gibt es, glaube ich, einen Grund. Also nur einen Satz dazu. Ich habe da lange drüber nachgedacht, auch warum mich das nicht packt. Für mich war die Antwort auf diese Fragen, lag in den Figuren. Die Figuren sind nicht wirklich interessant. Das sind vier, Bergheim, Kirsten, Ansgar und Charlotte. Und ich glaube, das Problem dieses Buches ist, bei aller Kunstfertigkeit hat was mit den Figuren zu tun.
Ja. Wir haben es mit einem Debüt zu tun. Das muss man vielleicht nochmal sagen. Es ist der erste Roman, den Eckhart Nickel je geschrieben hat. Er ist ein bekannter Autor, der über seine journalistischen Texte und andere Projekte bekannt geworden ist, aber es ist tatsächlich ein Debüt.
Ja. Gut, nehmen wir das zur Entschuldigung der etwas wenig charakterisierten Personen. Okay, wir sprachen über Hysteria von Eckhart Nickel, im Piper Verlag erschienen. Das erste Buch auf Platz 2 und auf Platz 2, das zweite Buch der SWR November Bestenliste, ist Subutex 3, das ist der dritte und letzte Band über das Leben des Fernand Subutex, der einen gutgehenden angesagten Plattenladen führte. Die digitale Entwicklung hat diesen Plattenladen in den Ruin getrieben, aber damit auch den Fernand Subutex. Er landet zum Schluss auf der Straße, keine Freunde, zu Anfang schon, aber dann kümmert sich keine Freundin, kein Freund mehr um ihn. Der sich um ihn kümmert und ihn rettet, ist ein Säufer, das ist Charles. Charles sagt ihm, wie man auf der Straße überleben kann. Und so ganz langsam entwickelt sich dann aber doch ein schlechtes Gewissen bei seinen Freundinnen und Freunden, weil sie sich nicht so richtig um ihn gekümmert haben. Und dann suchen sie ihn. Und dann finden sie ihn. Und dann entwickelt sich eine Gruppe. Und Subutex hat einen unglaublichen Aufstieg. Er ist jemand, der unglaublich gut Musik zusammenstellen kann. Das ist etwas, das die Leute verzaubert. Es gibt in bestimmten Intervallen, Vengeance nennen die das, da kommen die dann alle zusammen, seine Freunde, die er hatte. Und dann gibt es neue Leute und es gibt Leute, die aus dieser Bobo-Kultur kommen in Frankreich, die eigentlich da nicht in der Gruppe wohnen, sondern dass sie dann immer zu diesen Vengeance kommen. Naja, also jedenfalls hat er eine ganze Menge Freude. Und dann passiert aber Folgendes. Charles hat nämlich einmal 1 Million Euro gewonnen. In dem Punkt muss jetzt Sebastian Miro kommen. Und wichtig ist, dass der Charles eine Freundin hat, die Vero heißt. Und der leiht jetzt Sebastian Miro mit aller Kunst seine Stimme.
Der Alte ist tot. Das hat er gut hingekriegt, der Arsch. Er hat sich ganz unauffällig davon gemacht. Eine kleine Attacke als Warnung, nur um anzukündigen, dass sich was Großes zusammenbraut. Abends an der Theke ist er zusammengeklappt. Hat sich ein bisschen gekrümmt und Blut gespuckt, bis die Sunnies gekommen sind. Danach hat er sich eine Woche Wunderheilung gegönnt. Die hat er genutzt, um sein Zeugs zu klären. Als würde er wissen, dass er im Begriff ist, sich zu verabschieden. Dann der Zusammenbruch vor dem Eckladen. Ein Schlaganfall. Diesmal ein echter. Vero war bei ihm. Bevor er weggesackt ist, hatten sie sich gerade gestritten, weil sie wollte, dass er eine Tube Nestlé Kondensmilch für ihren Frühstückskaffee kauft. Und er rumzeterte, dass sie das nicht braucht, dass das rausgeschmissenes Geld ist und dass es ihm den Magen zerfrisst. Immer was Neues, der Alte, um Stress zu machen. Im Krankenhaus hatten die Eltern und die Schwestern sie angesehen wie ein altes Paar, das man bedauert, weil der Tod es trennen wird. Alkis. Na gut, das sah man in Visagen an. Aber Alte, die Händchen halten und erst im letzten Moment loslassen, weil Charles ihre Pfote umklammerte, wie er es noch nie gemacht hatte. Er sagte nichts, aber sie sah, dass er Angst hatte. Und ihr war nichts anderes eingefallen, als zu sagen, das wird schon, mein Alter, du kommst wieder auf die Beine. Und für die anderen sahen sie halt genau so aus, wie ein altes Paar, das Abschied nimmt. Das waren sie ja auch. Aber Harmonie war nie ihre Stärke gewesen. Sie hört Barbara. Das entlockt ihr eine Träne. Sie nutzt es aus, dass er nicht mehr da ist und hört Musik. Der Alte mochte weder französische Chansons noch Gedichte. Am Anfang dachte sie, das ist, weil er sich unfähig fühlte zu begreifen, was da erzählt wurde, weil er Komplexe hatte. Dann hat sie gedacht, das ist nur, um sie fertig zu machen, sie daran zu hindern, ein bisschen was Schönes im Leben zu haben. Damit sie mit der Fresse im Dreck und in der Scheiße liegen bleibt und dass es ihn ankotzte, wenn sie Zugang zu schöneren Sachen hat als der Straße vor ihrem Haus. Irgendwann hat sie eingesehen, dass es nichts mit Komplexen zu tun hatte. Auch nicht mit dem Wunsch, sie runterzuziehen. Er mochte weder Musik noch Poesie. Für ihn war das bürgerliche Scheinheiligkeit. Ihre Gedichte von Emily Dickinson und Alejandra Pizarnik, ihre Platten von Aznavour oder Leo Ferré. Gequirlte Bürgerkacke, damit man darüber schwafeln kann. Nebelkerzen. So sah er das. Sie kann es immer noch nicht fassen. Irgendwas hat sie geahnt. Aber mit so einem Vermögen hat sie nicht gerechnet. Und noch weniger, dass dieser alte Depp es auf die Reihe gekriegt hat, mit ihr einen Partnerschaftsvertrag zu machen, sodass sie jetzt Anspruch darauf hat. Aber dann dieser kranke Brief mit seiner alten Krakelschrift. Seine Schrift gleicht seinem Körper. Schief und krumm, nicht gerade auf der Zeile. Jeder Buchstabe zittrig, das Bein des P hängt im Leeren und der Querstrich beim T rutscht weg bis zum Seitenrand. Eine Schrift, die sich entblößt, widerspricht und zersetzt. Aber auch eine elegante Schrift. Die Schrift von jemandem, der irgendwann mal anständig schreiben wollte. Er hat alles richtig erklärt, richtig ausgerechnet. Der alte Idiot. Wo hat er sich nur den klaren Verstand geholt, um sein Ding heimlich auszuhacken? Sie kann es nicht fassen. Mehr als 1 Million auf einem normalen Konto. Noch fast alles da.
Dankeschön. Ja, Sandra Kegel, 1 Million hat er gewonnen. Er hat sie kaum ausgegeben, außer für ein paar schöne paar Turnschuhe, wo sich jeder fragt, wieso. Erstens ist er geschmacklos gewesen. Zweitens war er das Geld her, aber er hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferd. Dann kam er einmal mit Bose-Kopfhörern in die Vengeance. Er, der gar keine Musik hören wollte oder mochte, so wie Vero das gerade sagt. Und dann weiß der Vernon Subutex, der gar nicht wusste eigentlich, dass der gestorben ist, das hat er durch Zufall ja erfahren, weil er die Vero besuchte, da sagte die, ja, er will aber auch, dass ihr die Hälfte kriegt, 500.000, und dachte so, mach ich doch nicht, so bescheuert, wenn, dann lieber für mich, mach ich nicht. Und er hatte erst gar nicht verstanden, was die ganze Zeit ihm erzählte, dann wusste er, sagt, ah, 500.000, und dann dachte er, ja, dann muss ich das ja der Gruppe irgendwie sagen, aber soll ich der das sagen? Und er hat es dann dummerweise gesagt, denn dann kippte das Ganze und die Gruppe flog mehr oder weniger auseinander.
Buchstäblich auseinander, ja. Lässt sich auf die einfache Moral zurückführen, Geld verdirbt den Charakter.
Auch.
Ja.
Jetzt haben wir über das Paar Charles und Viro einiges gehört. Aber es gibt ja eine Unmenge von anderen Personen. Und nicht umsonst wird ja vor dem Roman erst noch mal schön aufgestellt, welche Hauptpersonen überhaupt mit wem wie zusammenhängen und so weiter. Und das Tolle ist doch eigentlich, wie diese Frau es schafft, über drei Romane hinweg, das Leben dieser Leute darzustellen. Und zwar über Bataclan hinweg, also über den November-Attentate hinweg. Es ist eine Darstellung einer französischen Gesellschaft, und ich weiß keinen Roman in Deutschland oder sonst wo, der das so beschrieben hat, wie die das kann. Wir haben es ja gerade gehört. Es ist eine inkorrekte Sprache, es ist drastisch, und trotzdem, du liest das und wirst süchtig. Sibitex. Also
ich glaube, ich vertrete hier eine Einzelmeinung. ich finde das nicht
richtig angesprochen.
Das ja, gut. Ich bin da nicht so restlos von überzeugt. Natürlich haben wir es hier mit einer Ästhetik der Drastik zu tun. Ja, weil Sie von der Textebene sprachen, gucken Sie sich doch mal den Text an. Ich finde nämlich, der Text ist in Wahrheit viel bürgerlicher, als er so tut. Auch wenn da, wie wir es gerade eben in dem Ausschnitt gehört haben, Scheiße und Fressen und all das vorkommt, ist es eben ein Text, der auktorial erzählt ist, der alle seinen Themen zusammenkehrt, Rassismus, Familie in allen Ausformungen, Scheidung, Betrug, ungewollte Schwangerschaft. Nennen Sie mir ein Thema, ich werde Ihnen sagen, das kommt in diesem Roman vor. Ehrlich gesagt, mit mir macht das nichts. Und weil es ja auch immer mit Welbeck verglichen wird, ich würde eher sagen, Philippe Jean ist das.
Ja, und jetzt, Herr Spiegel?
Kommt die große Gegenwart.
Der lacht schon wieder so, ich darf es aber nicht sagen.
Soll ich? Also da ich bin bekennende Dupont-Anhängerin.
Ah, dann sollte ich vielleicht doch vorher was sagen.
Okay.
Ja, weil ich, glaube ich, so eine Mittelposition einnehme. Also ich kann das gut nachvollziehen, was Sandra Kehl gesagt hat. Es ist natürlich doch interessant. Und was es interessant macht, ist, glaube ich, nicht die Drastik, sondern das ist das Gefühl, das sie für dieses Milieu und diese Figuren hat. Und mich hat an der ganzen Lektüre nichts so sehr beeindruckt. Vieles hat mich gar nicht beeindruckt, auch gelangweilt. Aber wirklich beeindruckt haben mich diese vielleicht 20, 25 Seiten, aus denen wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Also diese Beziehung von Charles und Véro, die aus der Perspektive von Véro in einer Art innerem Monolog beschrieben wird, rückblickend, da ist er ja schon tot. Das ist toll gemacht, das ist großartig. Ja.
Also mich hat fasziniert diese Ambivalenz der Figuren, die Dramaturgie des gesamten Stoffes, die Fülle dieser Figuren, Ausschnitt, naja, irgendwie kann ja die Literatur fast immer nur ausschnitthaft sein, aber ein derartig großer, repräsentativer, lebendiger Ausschnitt über gesellschaftliche Phänomene ist mir in letzter Zeit sehr, sehr selten in der Literatur begegnet.
Ich glaube, wir lassen das jetzt mal so stehen. Gut. Und empfehlen wir dieses Buch zur Eigenlektüre für
alle
jeden,
drei.
Der es noch nicht, alle gelesen hat. Okay, machen wir es so. Okay, also wir sprachen über das zweite Buch auf Platz 2 der SWR November Bestenliste über das Leben des Vernon Subutex von Virginie Despentes. Ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und übersetzt hat es Claudia Steinitz. So, und jetzt kommen wir auf den Spitzenplatz, Platz 1 der Bestenliste im November. Da hat die Jury den Roman Kriegslicht von Michael Ondaatje gewählt. Und Sebastian Miro, den Anfang hören wir jetzt.
Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen uns in der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren. Wir wohnten in London, in einer Straße namens Rivenoe Gardens, und eines Morgens meinte unsere Mutter, oder vielleicht war es auch der Vater, wir sollten uns nach dem Frühstück unterhalten, und sie teilten uns mit, sie würden uns verlassen und für ein Jahr nach Singapur gehen. Also nicht für allzu lange Zeit, sagten sie, aber doch für eine ganze Weile. Natürlich werde man in ihrer Abwesenheit gut für uns sorgen. Ich weiß noch, dass mein Vater auf einem der unbequemen eisernen Gartenstühle saß, als er uns die Mitteilung machte, während meine Mutter, die in einem Sommerkleid hinter seiner Schulter stand, beobachtete, wie wir darauf reagierten. Nach einer Weile nahm sie die Hand meiner Schwester Rachel und hielt sie sich an die Taille, als ob sie wärmen könnte. Weder Rachel noch ich sagten ein Wort. Wir starrten unseren Vater an, der sich über die Details ihres Flugs auf dem neuen Avro Tudor 1 ausließ, einem Nachfolger des Lancaster-Bombers, der eine Geschwindigkeit von mehr als 300 Meilen pro Stunde erreichte. Sie würden mindestens zweimal zwischenlanden müssen. Er erklärte, er werde die Zentrale von Unilever in Asien übernehmen. Ein Karriereschritt. Es werde gut für uns alle sein. Er sprach eindringlich. Und irgendwann wandte sich meine Mutter ab und blickte auf ihren Augustgarten. Als sie merkte, dass ich verstört war, kam sie zu mir herüber, nachdem mein Vater zu Ende geredet hatte, und fuhr mir mit den Fingern wie mit einem Kamm durchs Haar. Ich war 14 damals, Rachel beinahe 16. Und sie versicherten, ein Betreuer, wie meine Mutter ihn nannte, werde sich in den Ferien um uns kümmern. Meine Eltern bezeichneten ihn als Kollegen. Wir kannten ihn bereits. Wir nannten ihn den Falter. Den Namen hatten wir erfunden. In unserer Familie gebrauchte man gern Spitznamen, was bedeutete, dass man sich in unseren Familien auch gern verkleidete. Rachel hatte mir schon gesagt, dass sie ihn im Verdacht hatte, ein Krimineller zu sein. Das Arrangement wirkte merkwürdig, doch hatte das ganze Leben in der Zeit nach dem Krieg noch immer etwas Zufälliges und Verwirrendes, also kam uns der Vorschlag nicht falsch vor. Wir nahmen jedenfalls die Entscheidung hin, wie Kinder es eben tun. Und der Falter, der vor kurzem als Mieter bei uns in den dritten Stock gezogen war, ein bescheidener Mann, groß, aber mit seinen scheuen Bewegungen einem Falter ähnlich, sollte die Lösung sein. Unsere Eltern hatten gewiss angenommen, auf ihn sei Verlass. Ob sie ahnten, dass der Falter ein Krimineller war, wussten wir nicht recht.
Dankeschön. Dass Michael Ondantje ein kanadischer Autor ist, mit familiärer Herkunft Sri Lanka, England und Holland und 1943 in Colombo geboren wurde, das wissen alle, dass er weltberühmt wurde durch die Verfilmung des Bestsellers Der englische Patient, wissen wir auch alle. Und Kriegslicht ist Ondantjes achter Roman. Und wer hier erzählt, was wir gerade gehört haben, ist Nathaniel. Zu dem Zeitpunkt, als er erzählt, ist er 20. Und was er erzählt, ging los, als er 14 war. Und seine Schwester war ein Jahr älter. Warum, Kirsten Vogt, hat der Roman den Titel Kriegslicht? Es hätte ja auch heißen können Licht in der Nachkriegszeit.
Ja, der Krieg wirft sozusagen sein Licht über sein angebliches Ende hinaus, so würde ich das interpretieren, nicht? Das geht weiter. Der Krieg ist mit dem Ende nicht zu Ende. So würde ich das sehen. Und in diesem Licht, das ist eine Dämmerung, in der man nicht genau sieht, die man sich erst ertasten muss, in der vieles im Halbdunkel liegt. So würde ich die Metapher vielleicht ansiedeln. Denn es ist ein Erinnerungsbuch, ein Rekonstruktionsbuch, in dem eigentlich Spuren gesucht werden. Das Ganze ist so im Sepia-Ton und das Ganze ist auch ein bisschen, um es schon mal ein bisschen kritisch zu deuten, in Watte gepackt, dieses Erinnern.
Das ist ja eigentlich, Sandra Kegel, zwei Geschwister werden von ihren Eltern verlassen und auch noch angelogen. Also es wird so getan, als wäre also Vati nach Singapur wegen Unilever und Mutti muss mit. Und plötzlich finden sie genau den Überseekoffer, den Mutti gepackt hat und hat jedes Stück, warum sie es mitnimmt, auch noch begründet. Das ist doch fürchterlich, das ist ein Wahnsinnstrauma eigentlich, ne? Insofern könnte ich mir vorstellen, in Watte zu packen, Frau Vogt, ist das einzig wahre, ist das Mittel. Aber Frau Kegel.
Ja, ich glaube, Frau Vogt meinte das eher auf das Buch an sich bezogen. Ich würde sagen, es hatte etwas Seifiges. An der Stelle würde ich jetzt nicht gerne verraten, was mit dieser Mutter tatsächlich passiert. Das wäre irgendwie ein Spoiler, den wir nicht...
Es geht einfach um das Verlassen, ne?
Genau. Jetzt, ja. Ich würde sagen, und Dalche versteht es ja wirklich perfekt, diese Erzählung in der Ambivalenz zu halten. Und deswegen auch dieses Licht, also es ist wie so ein Spotlight. Er holt sich Figuren, zieht sie sich ran, die ihn interessieren, oder entlässt sie auch wieder ins Dunkle. Deswegen erfahren wir über einige Figuren mehr, über andere weniger. Nathaniel natürlich als Erzähler kennen wir bald sehr gut. Seine Schwester bleibt total nebulös, obwohl sie eigentlich neben ihm, mit ihm in diesem Haus lebt, mit diesen Gestalten, die die Kinder zunächst nicht zuordnen können. Dieser Roman ist eigentlich eine Ansammlung ganz vieler Romane, ja. Es ist ein Agentenroman, es ist eine Kriegserzählung, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Und das wird natürlich von Ondaatje alles bewusst angespielt. Und ich habe noch eine ganz konkrete Frage, aber vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen. Ich glaube, er hat einen technischen Fehler. Und zwar, er erinnert sich, Sie haben gesagt, es ist ein Erinnerungsbuch, also Nathaniel erinnert sich und findet Dinge heraus, die er aber wissen müsste, weil er ja aus der Rückschau sich erinnert.
Ich glaube, es hat mehrere solche kleinen Fehler, weil er imaginiert dann dazu. Und da wird es aber dann sprachlich so, als wäre es dokumentarisch. Also da stimmt manchmal der Übergang nicht ganz, glaube ich auch.
Aber ist das nicht genau das, was er ziemlich am Ende beschreibt und sagt, das Leben ist etwas, wir haben Dokumente, wir denken uns was dazu und haben dann das Gefühl, wir haben die, in Anführungszeichen, Wahrheit entdeckt. Ist das nicht genau das?
Ja, aber es ist handwerklich an manchen Stellen. Das müsste man jetzt aber wirklich an den Übergängen zeigen. Es stimmt es einfach nicht ganz, ja, in dem Moment.
Ich versuche jetzt mal es ganz kurz zu machen, auf den Punkt zu bringen. Es ist ein Meisterwerk. Ganz, ganz einfach. Also wir sollten hier nicht länger drumherum reden.
Es ist ein Meisterwerk.
Mir hat das gut gefallen, Herr Spiegel, dass Sie gesagt haben, ich bringe es auf den Punkt, es ist ein Meisterwerk. Dann können wir genauso enden, wie ich das gerade bei der Virginie Despentes gesagt habe, selbst lesen und erfahren. Damit, wir sprachen über Platz 1 der SWR-Bestenliste im November, und zwar Andalche Kriegslicht, übersetzt aus dem Englischen von Anna Leube, erschienen im Hansa Verlag. Und das war die SWR-Bestenliste im November, heute aus dem Gutenberg-Museum in Mainz mit Sandra Kegel, Kirsten Vogt und Hubert Spiegel. Und Sebastian Miro las uns aus den besprochenen Büchern. Ton und Technik, Jochen Bleicher, Maike Rhein und Vinzenz Scherhag und Sonja Röder. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerwig Epkes, und die heutige Sendung können Sie mit unserer neuen SWR2-App oder auf unserer Homepage unter www.swr.de/bestenliste nachhören und als Podcast abonnieren. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit SWR2 Akustiker.